Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Dann schauen wir mal, wie das heute Morgen wird. Der Heiko hat es schon verraten. Ich habe ihm am Montag eine Mail geschickt und den Tausch vorgeschlagen. Er soll mal die Leitung übernehmen oder will er mal die Leitung übernehmen. Ich mache den Predigtpart, denn ja, warum soll ich immer das Schwierige unternehmen? Leitung, das habt ihr ja gesehen, ständig bist du unterwegs. Hier an der Predigt kann ich mich locker hier hinstellen. Heiko hat erstmal auf den Kalender geguckt, ob wir vielleicht den 1. April haben. Das war nicht der Fall. Dann hat er die Ältesten informiert. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, verstehe ich. Und die hatten anscheinend keinen Einwand. Ja, und jetzt habt ihr das Problem. Ich stehe hier oben, wobei die Herren vom Ältestenrat, die haben natürlich noch nicht meine Honorarforderung gesehen und gelesen. Denen geht noch die Augen über. Was habe ich uns mitgebracht? Ich denke, ihr kennt das alle in irgendeiner Form. Es läuft schlecht. Man fühlt sich nicht wohl. Man ist krank. Es wird einem alles zu viel. Jeder schlägt auf einen ein. Man liegt am Boden und alle trampeln auf einem rum. Man sagt, also schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Aber wie heißt es so schön, schlimmer geht immer. Es kommt noch schlimmer. Wie auch immer. Ich kann mich an eine Zeit erinnern bei Krebs, jetzt noch vor der Erkrankung von Winnie. Da lief auch mal so in einer Passage alles daneben. Die ganze Woche war nicht so in Ordnung. Dann ging der Kühlschrank kaputt. Das Auto streikte, wurde in die Werkstatt gebracht. Der Meister rief irgendwann an, das Auto ist fertig, es kann abgeholt werden. Birgit flitzt hin, fährt das Auto von der Werkstatt auf die Straße, blopp, Vorderachsschaden. Gleich wieder zurück. Und der Birgit entfuhr der Stoßseufzer, ach Herr, was willst du uns damit sagen? Der Lukas, damals noch etwas kleiner, schaut zu seiner Mutter und sagt, Mama, welchen Herrn meinst du denn? Wir kennen das alle, es läuft einfach manchmal nicht rund. Wenn ich so an meine Kinder- und Jugendzeit denke, dann muss ich sagen, die war eigentlich ganz unbedarft. Das ging locker zu, ich kann mich an keine Schwierigkeiten erinnern. Die Blessuren und Schrammen, die kamen eigentlich etwas später im Leben. Und auch in den letzten Jahren, ja, es ist nicht so ganz toll. Da wird auch im Hause Hilberg manchmal geweint. Ich will das jetzt nicht sagen, damit ich Mitleid hervorrufe. Das wäre nicht mein Ding. Ich will nur damit andeuten, dass ich bei dem, was jetzt folgt, nicht wie ein Blinder von der Farbe rede. Ich weiß, worum es geht. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus der Bibel vorstellen. Deswegen habe ich auch den Titel des heutigen Themas noch gar nicht verraten, weil das hängt einfach mit dem Text zusammen. Und die Smartphone- und Bibelleser schauen auf einfach mal an die Wand, was da jetzt erscheint. Da gibt es nämlich auch einen Mann, dessen Leben lief auch merkwürdig ab. Und wir schauen uns mal an, wie es ihm ergangen ist damit. Es geht um Isaak. Und da lesen wir gemeinsam mal, was an der Wand da steht. Aus 1. Mose 26. Ich habe das in Abschnitten wiedergegeben, damit deutlich wird, um was es hier geht. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser, also Quellwasser. Da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sitna, was bedeutet Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen. Und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Harbot und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Und es geschah an jenem Tage, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen. den sie gegraben hatten, und sagten ihm, wir haben Wasser gefunden. Das Thema heute, jetzt kommt es endlich raus, es geht darum, wie Gott unser Leben führt. Und das heißt, widerstehen oder weitergehen. Widerstehen, also aushalten oder weitergehen, was Neues anfangen. Und wir haben ja in unserem Leben ständig mit Entscheidungen zu tun. Das betrifft uns sowohl als Individuum, als Mensch, der hier in dieser Welt lebt, genauso wie als Gläubiger. Da müssen wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Ich denke, das passt auch zu dem, was Müllers erlebt haben in den letzten Tagen. Ich kann mir vorstellen, die haben sich nicht so ganz einfach gemacht. Was ist dran? Sollen wir die Gemeinde wechseln oder nicht? Das sind gar nicht immer so einfache Entscheidungen. Manche Entscheidungen können wir beeinflussen oder manche Umstände können wir beeinflussen durch Entscheidungen, manche aber auch nicht oder nicht mehr. Denn es gibt ja auch Entscheidungen, Umstände, die ich herbeigeführt habe, die ich nicht einfach beliebig ändern kann. Als ich mir damals meine Frau gesucht habe, da kann ich jetzt nicht nach Jahren sagen, oh liebe Tante, mit dir, das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Tschüss, ich suche mir was Neues. Oder manche Umstände, die können wir einfach nicht beeinflussen. Ich konnte mir meine Eltern nicht aussuchen, ich konnte mir auch meine Geschwister nicht aussuchen. Und trotzdem ist ja die Frage, wie wir das hier eben gelesen haben, wie die Umstände laufen, muss man sich eigentlich alles gefallen lassen. Ich weiß nicht, wer von euch den Sänger Tom Astor kennt, ein Country-Sänger, der singt ein Lied, Flieg hinaus in die Freiheit. Und da beschreibt er, wie sein Sohn sich abnabelt von zu Hause, das Elternhaus verlässt, und er gibt ihm den Rat, wenn man dir die Zähne zeigt, sei auch mal zum Kampf bereit, nimm nicht alles hin. Was ist jetzt dran? Widerstehen oder weitergehen? Da habe ich mir überlegt, was ist der Isaak eigentlich für ein Mensch? Ist das so ein richtiges Weichei, der sich alles gefallen lässt? Oh ja, da hat man einen Brunnen halt zugeschüttet, was macht das? Buddel ich einen neuen, schüttet man den zu, grabe ich wieder einen neuen und so weiter und so weiter. Oder ist das ein derart sanftmütiger Mensch, dass der gar nicht anders leben kann? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Brunnen gegraben habt in der Wüste. Ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so ein einfaches Geschäft ist. Und wer sagt denn, dass der Isaak immer Wasser gefunden hat bei seinem Buddeln? Vielleicht musste er auch mehrmals graben. Deshalb habe ich mir meine Gedanken gemacht über den Isaak und schauen wir einfach mal so ein bisschen in sein Leben. Das fängt ja schon mit seiner Geburt an. Er kriegt ja gleich einen Uropa als Vater. 100 Jahre ist der Mann alt. Also das hat bei uns keiner geschafft hier, dass der Vater 100 Jahre alt ist. Dann kommt die Geschichte, die wir alle kennen, wo er geopfert werden soll. Man kann annehmen, dass er da so 16, 17 Jahre alt war. Also ich weiß nicht, ob mein Vater mich mit 116, 117 hätte binden können auf den Altar. Sicher wäre ich ihm davongelaufen. Und was mich da schon immer beschäftigt hat, wie ist das dem Jungen nachgegangen? Da liegst du auf dem Altar und schaust zu, wie dein Vater zum Dolch greift und will dich ermorden. Es war eine Scheinopferung, wir wissen es. Aber ist diese Situation nicht nächtelang, jahrelang mit ihm herumgegangen? Der muss doch Albträume gehabt haben. Heute würde man doch Heerscharen von Psychologen und Psychiatern anfordern und konsultieren. Wie kommt er damit klar? Gut, er wird 40 Jahre alt. Da lässt er sich auf Geheiß seines Vaters in dessen Heimatland eine Frau suchen. Gut, das war damals vielleicht so Sitte. Ich habe mir meine Frau noch selbst ausgesucht. Und dann muss er 20 Jahre warten auf einen Sohn. Und was sage ich, ein Sohn, er bekommt gleich zwei. Zwillinge, Jakob und Esau. Kennt die Geschichte. Die so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können. Aber das kennen ja auch Eltern, die mehrere Kinder haben. Dann staut man manchmal über den eigenen Nachwuchs. Die sind so unterschiedlich, dass man sich fragt, sind die eigentlich noch aus dem gleichen Stall? Also es ist schon enorm, oder? Ja, und dann sehen wir, der Mann hat doch eine Macke. Nämlich, dass er einen mehr liebt als den anderen. Ihr lieben Eltern, das ist mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Wenn ein Kind spüren muss, ich werde mehr geliebt als das andere. Nun wird das immer vorkommen. Kinder sind ja auch in ihrer Beurteilung subjektiv. Wird sich immer mal einer zurückgesetzt fühlen, aber wehe, wenn sie recht haben. Und jetzt haltet euch einfach mal fest, warum hat der Isaak den einen lieber als den anderen? Weil er das Wildbret mochte. Das heißt, weil er besser kochen konnte. Da fasst man sich ans Hirn, oder? Also ich mag ja auch manche Macken haben, aber dass ich eine meiner Töchter lieber habe als die andere, nur weil sie besser kochen kann, das ist mir noch nicht untergekommen. Mit 137 Jahren wird er so schwach und kränklich, dass er denkt, er müsste sterben. Ich habe mich gefragt, warum steht das so genau in der Bibel, 137 Jahre? Und vielleicht merken wir hier, dass er doch eine melancholische oder sogar schwermütige Art hat. 137 Jahre, da war doch mal was. Vor 14 Jahren ist sein ältester Halbbruder, der Ismael, gestorben. Und er war genau 137 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie bekannt vorkommt. Ich habe mal kürzlich darüber nachgedacht, vor etwa 10 Wochen hatte ich das Alter erreicht, was meine Mutter erreicht hatte, als sie einen Schlaganfall bekam und dann 3 Jahre später starb. Irgendwie geht einem da so ein bisschen durch den Kopf. Ich habe auf einer Freizeit mal einen jungen Mann kennengelernt. Er erzählte mir, dass sein Vater mit 50 gestorben ist, sein Urgroßvater mit 50 und sein Onkel, ihr ratet es, auch mit 50 und der Kerl war jetzt 49. Er lebt immer noch, ist mittlerweile auch über 60, aber irgendwie geht einem das schon ein bisschen nahe. Ja, und wie ging das weiter mit Isaak? Er lässt sich dann, nachdem er 137 Jahre ist und denkt, es geht zu Ende, er lässt dann seinen Sohn rufen, will ihn segnen und das wisst ihr auch, er wird betrogen von seinem anderen Sohn und von seiner eigenen Frau, belogen. Und sterben darf er trotzdem noch nicht. Er lebt noch 43 Jahre weiter, fast in einem Siechtum, fast blind. Er bekommt Hungersnöte mit, erlebt, wie seine Söhne sich bis aufs Blut bekämpfen, hat mehrere, über 30 Jahre seine Schwiegertöchter, die Frauen von Esau im Haus, die ihm viel Kummer bereiten und bleibt trotzdem ein Mann des Friedens. Wie schafft man sowas? Das war kein erstrebenswertes Leben, was er hatte. Aber wie gesagt, wir können auch unser Leben nicht aussuchen. Widerstehen oder wieder gehen, alte Brunnen verteidigen, neue bauen. Warum brachte wohl Gott Isaak in diese Lage? Ich denke, er sollte sich bewähren. Es wird uns nämlich ein Grund genannt für das Verhalten der Philister. Da heißt es in Kapitel 26, Vers 13, und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Darum beneideten ihn die Philister. Reichtum, Ansehen, das ruft Neid hervor. Aber mit Neid haben wir es ja überhaupt nicht am Hut, oder? Zwar hat die Nachbarin die schöneren Blumen, der Nachbar, dieser Protzkopf, das bessere Auto, ständig sind die im Urlaub, gesund sind sie auch noch, aber Neid haben wir nicht. Isaak bestand seine Probe mit großer Geduld. Denn man sollte nicht vergessen, Brunnen in der Wüste waren zum Überleben notwendig. Wurden sie verschüttet, konnte das einen ganzen Stamm ruinieren. Aber vielleicht hat auch der Isaak an das gedacht, was Heike uns zuletzt auch von Abraham erzählt. Vielleicht wusste er davon, dass Abraham dem Lot zugestanden hat, sich einen Platz auszusuchen, der vielleicht besser war. Lieber Nachteile hinnehmen, als bevorteilt zu werden. Lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun. Wie gesagt, unser Bibelabschnitt hat viel mit unserem Leben zu tun. Ständig müssen wir entscheiden, wollen wir das, wollen wir jenes. Und dazu möchte ich euch 2 Geschichten aus meinem Leben erzählen. Eine Geschichte verläuft einmal in diese Richtung und die andere in die andere Richtung. Es war vor etwa 30 Jahren, da wurde unser Nachbargrundstück an einen Fuhrunternehmer verkauft. der relativ viel auch Gestank und Lärm verbreitete. Und ich lebte ja damals schon an einer Kreuzung, wo Lärm und Gestank alltäglich war. Aber dieser Nachbar, der nahm das alles ganz locker. Er befuhr auch unser Grundstück, unseren Rasen mit seinen LKWs, als wäre das sein Reich. Und wer mit dem Rasenmäher umgeht, der weiß, so über Spuren zu fahren, die ein LKW im Rasen hinterlassen hat, das ist nicht so gemütlich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist mir zu viel. Ich wollte auch die Gefahr für meine Kinder auf dem Hof unterbinden, die da spielten. Da baute ich eine Schranke zu meiner Zufahrt hin. Die hat aber den LKW nicht standgehalten, die wurde einfach glatt gefahren. Dann baute ich einen Hügel aus Erde, pflanze sie ein, aber auch so ein Hügel kann unbewohnt werden mit einem LKW. Dann habe ich mir gedacht, jetzt wird es ernt gemacht, habe starke Winkelsteine aus Beton hingesetzt und dann auch Fichtenbäumchen angepflanzt. Nur Fichten brauchen etwas Zeit zum Wachsen und die ließ man ihnen nicht so ganz. Da wurden sie verstümmelt durch Tieflader oder herabfallende Paletten. Ich weiß nicht, wie viele Fichtenbäumchen ich ersetzt habe. Es war eine ganze Menge. Und der Gestank nahm zu. Manchmal kam auch ein richtiges Seelandsfeuer dazu. Was da alles verbrannt wurde, weiß ich nicht. Es zog jedenfalls immer schön in meine Richtung. Südwestwind, ja toll, Wäsche aufgehängt, konnte man wieder abhängen und so weiter. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt müsste es ja reichen. Aber es reicht noch nicht. In den Wintermonaten, da startete man Fahrzeuge, so ältere Typen, morgens nach dem Frost fremd, also mit einer Fremdbatterie, weil sie selbst nicht mehr ansprang. Und da ließ man die im Stand einfach laufen den ganzen Tag. Macht ja nichts viel. Und wenn du dann denkst, ja, kann es denn noch kommen? Ja, es kann auch schlimmer kommen. Auch nachts, der Betrieb florierte, nachts wurde dann verladen, mit Stapler darum gefahren, mit Eisenstangen hantiert. Also es war schon richtig knackig. Wieder kommt es dann dazu, wo du denkst, schlimmer kann es dann nicht mehr kommen. Doch, es geht noch. Es geht noch ein bisschen. Er hatte auch einen befreundeten Kollegen. Dieser andere Vorunternehmer, der benutzte Kühlfahrzeuge, richtig große Kühlfahrzeuge. Und die brauchen so viel Strom, dass man die mit eigener Batterie natürlich nicht versorgen kann. Die sprangen in der Nacht alle halbe Stunde an. So quasi unter meinem Schlafzimmerfenster. Was soll ich euch sagen? Ich will die Sache abkürzen. Ich lebe immer noch da. Das heißt, mittlerweile ist auch der Lärm und Gestank erträglich geworden. Die andere Geschichte ist, ich übte einen Beruf aus, der mich eigentlich überforderte. Oder habe ich mich selbst überfordert? Lassen wir das mal dahingestellt. Jedenfalls auch die Verantwortung meinem Vater gegenüber, der mein Chef war, oder die Familie, die versorgt werden sollte, ließ mich lange davon abhalten, was anderes zu machen oder aufzuhören. Krankheiten nahmen zu. Das nächtliche Schlafen kannte ich eigentlich nur noch vom Hörensagen. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich meiner Frau sagte, entweder dreckst du mich in einem Vierteljahr zu Grabe oder ich höre auf. Und dann kommt das Gemeine, was Gott uns manchmal zuführt. Ich musste an einem bestimmten Tag aufhören. Es war ein Termin festgesetzt. Und erst am nächsten Tag hatte meine Frau einen Termin, wo sie eingestellt werden konnte. Ja, Gott hätte es ja auch andersrum machen können, da hätte ich es leichter gehabt. Aber wie soll denn dann Vertrauen erwachsen, wenn alles nach Wunsch und Plan läuft? Es ging also so. Ja, das ging damals auch so. Widerstehen oder weitergehen, in beiden Fällen habe ich es euch erzählt. Und das geht euch auch so. Das müsst ihr aber selbst entscheiden. Es gibt ja auch Dinge, da gibt es nicht viel zu entscheiden. Wenn Krankheiten kommen, Anfechtungen, was machen wir damit? Ich denke, wir sollten uns bewähren. Ich habe das Wort eben schon mal gebraucht, wie Isaak. In dem Wort Bewährung steht eigentlich aushalten, warten drin. Aber eigentlich meint es geprüft wie Metalle, die durch das Feuer gereinigt sind. Ich weiß nicht, kennt ihr den Silberblick? Das ist jetzt nicht der Blick, wo die Sarah den Phil anhimmelt. Wo ist die Sarah? Sie ist schon weg. Obwohl, das ist wahrscheinlich auch schon vorbei. Der Silberschmied, der sitzt an seinem Gefäß, einem Tiegel. Und da befindet sich das Metall, das gereinigt werden soll. Und er heizt jetzt den Tiegel mit Feuer und schaut, ja, wie warm es dem Metall wird. Und dann kommt der Augenblick, dass das Feuer so heiß ist, da lässt sich der Schmelzer durch nichts ablenken. Er ist ganz Auge auf das gerichtet, was da passiert. Denn in dem Moment, wo es genug gehitzt wird, das Metall, huscht ein heller Schein darüber, der sogenannte Silberblick, und der signalisiert dem Silberschmied, sofort das Metall vom Feuer zu nehmen. Denn würde er noch länger warten, würde es verbrennen, auch Schaden nehmen, also das Silber. Es bringt aber auch nichts, jetzt zu warten oder das Gefäß schon vorher rauszunehmen. Dann wäre das Silber nicht recht gereinigt. Und glaube, so macht es Gott mit uns. Da heißt es in Malachi 3, und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi, da können wir jetzt unseren Namen einsetzen, reinigen und sie läutern wie Gold und Silber. Warum? So dass sie Männer, Frauen werden, die dem Herrn Opfergaben bringen in Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, bist du vielleicht in einer solchen Situation? Traust du dem Herrn zu, dass er dich nicht verbrennen lässt? Und wie oft habe ich schon gesagt, Herr, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Ich habe es erlebt, dass vor Schmerzen ich bald irre geworden bin und der Teufel saß neben mir und grinste mich an und sagte zu mir, würdest du mich anbeten, wenn ich dich heilte? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Als kleines Kind saß ich oft auf dem Schoß meiner Mutter und die sang ein Lied, die Eltern werden es kennen, das du eigentlich nur auf dem Schoß deiner Mutter ertragen kannst. Ein kleiner Mann bist du, weißt du, was ich tue? Ich steck dich in den Hafersack und bind dich oben zu. Und wenn du dann noch schreist, ach bitte lass mich raus, dann bind ich dich noch fester zu und setz mich oben drauf. Eigentlich ein Lied, das man nur auf dem Schoß der Mutter ertragen kann. Wie pädagogisch wertvoll das ist, weiß ich nicht, aber wir Kinder haben damals so einiges überlebt. Aber wisst ihr was? Der Herr steckt mit im Hafersack. Er ist in deiner Not dabei. Trotzdem bleibt ja die Frage, halten wir das aus? Halten wir aus, wenn Gott uns unsere schweren Tage nicht gleich beendet? Wenn wir rufen, hol mich hier raus, und seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, Gott geht da ein hohes Risiko ein. Wie schnell ist da die Grenze zur Resignation oder auch zur Verbitterung erreicht? Mir ist eine Frau vor Augen, die sehr gut kannte, sie ist mittlerweile verstorben, deswegen kann ich es erzählen, die recht früh ihren Mann verlor, mit 50. Und ich fragte sie nach einiger Zeit, könntest du dir vorstellen, wieder zu heiraten? Nee. Einen Mann haben? Ja, aber heiraten? Nee. Während ich mich noch wunderte, also mit einem Mann würde sie zusammenleben, aber heiraten nicht, ich kannte sie ja als Christin, da brach es aus ihr heraus, Gott hat mir schon mal einen Mann geklaut, das passiert mir nicht nochmal. Ich war erschrocken über so viel Bitterkeit. Ich weiß nicht, ob sie die Kurve gekriegt hatten, in welcher Weise. Ich glaube trotzdem, dass sie als Christin, als Kind Gottes im Himmel ist. Vielleicht hat ja Gott jetzt die Frage beantwortet. Aber wie ist das, wenn die Gedanken kommen, das, was mir jetzt widerfährt, ist bestimmt die Strafe und dann fallen uns alle möglichen Dinge ein. Dabei wissen wir doch längst, die Strafe liegt auf ihm. Natürlich hat unser Handeln Einfluss auf die Dinge und auf den Lauf, aber Strafe, die gibt es dafür nicht. Gott will uns nicht fix und fertig machen, er will uns fertig machen für seine Sache. Dazu noch ein letztes Beispiel. Ich hatte vor einigen Zeiten ein Gewächshaus zu Hause. Das hat mir der Kyrill zerlegt irgendwann. Aber bis dahin habe ich dann Gurken, Tomaten, Paprika gezogen. Besonders bei Tomaten, das wisst ihr, als Rankhilfe gibt man denen einen Stock, ein Spiral, damit die nachher unter der Last ihrer eigenen Frucht nicht umbricht. Und, was sage ich euch, wenn man die pflanzt, hat man im Moment nicht aufgepasst, Die Pflanze ist so stark geworden, hat Nebentriebe bekommen, man kriegt sie einfach nicht mehr in die Spirale hinein. So als Gärtner, ja, mit Gewalt geht das. Ohne Erfolg, die Pflanze bricht ab. Mittlerweile wusste ich, wie man das handelt. Weiß jemand, was man da machen kann? Man lässt einfach die Pflanze mal trocken werden. Nicht vertrocknen, Quatsch. Aber wenn die auf einmal schlapp wird, das solltet ihr mal sehen, wie die sich biegen lässt. Da kann man die wieder hier einführen. Macht es Gott nicht auch mit uns so. Er nimmt uns unseren Eigensaft, damit wir für ihn wieder biegsam werden und in die Richtung wachsen, die uns gut tut und die er möchte. Wir haben in unserer westlichen Welt mittlerweile eine Kultur erschaffen, wo es heißt, es sollte uns immer gut gehen. Jederzeit. Gesundheit sofort. Und kann es nicht auch mal ein Segen sein, Mangel zu haben? Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, Herr, segne uns? Ich muss an den Heinrich Ruprecht denken, der ist jetzt nicht hier. Seine Mutter sagte gelegentlich in der Bibelstunde, nichts kann ein Mensch schwerer ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Dem kann man mal nachdenken. Was hat es unserem Land gebracht? 70 Jahre Frieden. Haben wir es unserem Schöpfer gedankt? Oder was hat es uns gebracht, dass es uns so gut geht? Bedanken wir uns dafür? Es liegt ein großer Segen darin, wenn wir das annehmen, was Gott uns zugedacht hat und uns nicht auflehnen. Und lest einmal weiter. Das Kapitel geht ja, ist ja da noch nicht zu Ende, wie Gott dem Isaak nach seinen Geschichten Segen schenkte. Ja, er machte sogar, dass seine Feinde mit ihm Frieden schlossen und sie bekennen mussten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Was uns helfen würde in Schwierigkeiten, wäre zu erkennen, welchen Sinn das hat. Karl-Heinz Hilberg rief uns kürzlich an, wir wüssten doch einen guten Zahnarzt. Wir haben ihm einen empfohlen, der konnte ihm helfen, wenn man Zahnschmerzen hat. Und weiß, selbst die Behandlung danach tut erstmal weh. Aber man hofft doch, dass es einem danach besser geht. Zu verstehen, warum uns manches widerfährt, würde uns schon sehr, sehr helfen. Ich verstehe auch nicht alles. Ich bin auch noch in der Ausbildung. Ich wünsche uns aber, dass wir, so wie der heutige Tag Kantade uns auffordert, wieder ins Lob kommen, auch bei aller Schwierigkeit. Habakuk sagt da, er erlebt das auch, denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaums. Und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind in den Ställen. Ja, schlimmer geht's hier nicht, oder? Und dann aber, ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Widerstehen oder weitergehen. Ich kann euch eure Entscheidung nicht abnehmen. Wir kommen an Bereiche, da geht's ab, wie in einer Gabel. Es geht nicht geradeaus. Und wir müssen uns entscheiden, rechts oder links. Und wir haben oft Angst vor der Entscheidung. Wir gehen immer davon aus, wenn die eine Entscheidung richtig ist, ist die andere falsch. Was mache ich jetzt? Kann es aber auch nicht sein, dass beide Richtungen richtig sind. Gott gibt uns viele Möglichkeiten in der Entscheidung. Ja, Gott sagt sich, gut, wenn mein Kind in diese Richtung geht, dann verfahre ich so mit ihm. Nimmt das Kind den anderen Weg, dann halt so. Im Bogen treffen sich die Wege wieder bei ihm. Wäre das nicht hilfreich, die Sache einmal so zu sehen? Und wenn du dann noch denkst, ich bin trotzdem einer, der schwer zur Entscheidungsfindung kommt, geht mir auch so. Ich will mich auch nicht auf den falschen Weg begeben, das ist ja die Krux dabei. Dann habe ich vielleicht noch ein Wort. Mir hilft in solchen Fällen ein Wort von Kierkegaard, Søren Kierkegaard, der Däne, Philosoph und Theologe. Und wenn ihr alles vergessen wollt, was ich euch heute gesagt habe, dann behaltet das. Kierkegaard sagt, Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Rata, rata, rata. Nochmal. Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Also mir hat das in vielen Situationen sehr geholfen. Ich biege auf die Zielgerade ein. Habe ich noch 5 Minuten? Ich habe euch, Heiko guckt auf die Uhr, wackelt oder schüttelt mit dem Kopf, war das jetzt ja oder nein? Ich habe euch noch was mitgebracht.
Das ist jetzt keine Stradivari. Stradivari ist der genialste Geigenbauer der letzten Jahrhunderte, aus dem 18. Jahrhundert. Seine Geigen werden in aller Welt gespielt. Ich habe kürzlich gelesen, dass eine seiner Geigen für 1 Million Dollar versteigert wurde. Also wenn das eine Stradivari wäre, ich würde sie verkaufen und wir würden im nächsten Jahr in einer neuen Gemeinde aussitzen. Das wäre ganz einfach. Aber was will ich mit der Geige zeigen? Angenommen, unser Herr wäre Geigenbauer. Wovon ließe er sich leiden? Oder erstmal andersherum gefragt, was ist die Bestimmung, was ist der Sinn der Geige? Es gibt nur eine Bestimmung, nur einen Sinn. Dass sie gut, ja, drauf gespielt wird, aber dass sie gut klingt. Gute Töne hervorbringt. Wenn Jesus unser Geigenbauer wäre und ich das Holz in seinen Händen, dann würde er sich von dem Gedanken leiden lassen, wie werde ich diesem Kind gerecht? Worauf muss ich achten, dass ich bei der Form das Holz im Blick habe, die Zeichnung, die Maserung, die Verwerfung und vor allem, er hat mich ja ausgesucht, also ein Stück in seinen Händen. Er will aus mir ein Stück machen, das zu seiner Ehre klingt. Das ist schon mal eine hohe Wertschätzung. Und bei der Bearbeitung lässt er sich Zeit. Es ist interessant, der Geigenbauer achtet schon beim Fällen des Baumes darauf, wie der Klang ist. Und dann wird der Stamm geschnitten. Die Bretter müssen erstmal 5 bis 10 Jahre lagern, je nach Feuchtigkeit und Härte. Auch schon mal ein Gedanke, über den man nachdenken könnte. Und dann, ja, wäre Gott so wie ich. Ich wäre ein Geigenbauer der ganz einfachen Art. Ich hätte ein Stück Holz oder mehrere Hölzer, würde die da hinstellen, Schablone anlegen und alles abschneiden, was nicht nach Geige aussieht. Schön lackieren, schön anstreichen, vielleicht noch verzieren. Ich würde die schönste Geige der Welt bauen. Sie hätte nur ein Problem. Sie würde schlecht klingen. Gar nicht. Katastrophal. Die Tatsache ist nämlich, der Klang muss sich nach dem Holz richten. Die Form muss sich nach dem Holz richten und nicht umgekehrt. Und da stelle ich mir keinen besseren Geigenbauer vor als unseren Herrn. Wenn der mit seinem Hobel über das Holz geht, dann spürt er an den Vibrationen, an dem Klang der Klinge, auf was er sich einlassen muss. Das sind die Fasern, ja, die Verwerfungen, das alles das, was das Stück Holz ausmacht, da lässt er sich darauf ein. Dem Geigenbauer ist nicht die vollendete Form das Ziel, sondern ein vollendeter Klang. Und da meine ich manchmal, Jesus steht neben mir und würde sagen, Wolfgang, halt doch mal die Klappe. Du sagst mir ständig, Herr, kümmere dich mal um diese Schwester. Die geht mir auf die Nerven mit ihrer Art. Oder der Bruder soll doch mal diese Unart lassen. Der sagt, lass mich mal machen. Das ist ein ganz anderes Stück Holz als du. Und deine Schablone, die kann ich eben überhaupt nicht gebrauchen. Interessant ist dann doch, dass jeder Geigenbauer sich seine Werkzeuge selbst anschaffen muss. Und wer will dann bezweifeln, dass Gott nicht die besten Werkzeuge hat? Nie wird er das falsche Werkzeug nehmen. Nie wird er dich, das Stück Holz, was er ausgesucht hat, verwerfen und sagen, ich habe mich getäuscht. Und darum, warum vergreifen wir uns immer wieder daran, als müsste sich das Holz dafür verantworten, wie es klingt. Wir können uns das sowieso von uns aus nicht ändern. Lassen wir doch den Herrn arbeiten zu seiner Ehre. Was ist noch wichtig bei einem Geigenbau? Einmal eine gute Abstimmung und ein guter Resonanzboden. Wir sind dazu bestimmt, zu empfangen und abzugeben. Und wenn wir auf den Herrn abgestimmt sind, da brauchen wir uns um einen guten Klang eigentlich gar nicht zu kümmern. Der kommt von alleine. Und an allerletztes, für einen Geigenbauer ist es wichtig, ein gutes Gehör zu haben. Und das sollten wir uns zunutze machen. Wir dürfen ihm sagen, dass es uns wehtut, wenn er an uns arbeitet. Dass es manchmal nicht zum Aushalten ist. Und dass es auch unverständlich ist. Wir würden so gerne glauben. Manchmal begreifen wir es nicht. Und was wird es sein, wenn wir in der Ewigkeit dann ein Orchester abgeben, das er abgestimmt hat? Ich wünsche uns Gottes Segen und einen guten Klang für diese Woche. Ich würde noch gern mit uns beten und vielleicht stehen wir dazu auf. Nein, Herr Jesus, es gefällt uns in der Regel nicht, wenn du uns bearbeitest. Es tut oft so weh, auch weil wir gar nicht einsehen oder nicht verstehen, wozu das Ganze gut sein soll. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, vom Ende her zu sehen. Wir sind darauf eingestellt, dass es uns hier und jetzt und sofort gut geht. Herr, ich bitte dich von Herzen für alle die Geschwister, denen es jetzt gerade schwer fällt, deine Behandlung auszuhalten, die voller Fragen sind, warum, wozu. Und weil ich es selbst weiß aus eigenem Erleben, wie gefährlich nahe die Grenze zur Verbitterung ist, lass dich bitten, Herr, dass niemand sein Vertrauen wegwirft. Ich befehle dir alle die an, die genau vor dieser Frage stehen, zu widerstehen oder weiterzugehen, welche Entscheidung ist zu treffen. Besonders auch für die jungen Leute. Ich bitte dich um Weisheit, Herr, für Entscheidungen, die dran sind und dass auch richtige Entscheidungen getroffen werden. Danke aber auch, dass falsche Entscheidungen in unserem Leben nicht ins Chaos führen müssen, dass ein Neuanfang möglich ist. Deine Möglichkeiten sind nicht begrenzt. Lass uns einfach in diesem Bewusstsein durch diese Woche gehen, dass du etwas machen kannst und willst, das gut klingt, zu unserem eigenen Nutzen, zum Nutzen der Mitmenschen und zur Ehre Gottes. Amen. Zwei, drei Sätze muss ich noch sagen. Ich möchte kein Plagiator sein. Ein Plagiator ist ein Dieb von geistigem Eigentum anderer. Haben wir vielleicht von Gutenberg im Ohr. Das, was ich euch über die Geige in aller Kürze gesagt habe, stammt nicht von mir. Vielleicht haben das einige schon so geahnt. Ich weiß nicht, ob ihr Martin Schleske kennt, ein Geigenbauer aus Landshut. Er war vor ein, zwei Jahren in der Kirchengemeinde Gladenbach. Ich habe es leider zu spät erfahren. Ich wäre gerne dabei gewesen. In der Zeitschrift Aufatmen hat er vor weit mehr als 10 Jahren mal einen Artikel geschrieben, genau über diese Situation. Ich habe damals mit Genehmigung des Verlags mehrere Kopien machen dürfen. Die habe ich heute dabei. Ich kann euch raten, bedient euch. Ich habe viel gelesen in meinem Leben, aber unter den fünf Artikeln, die ich gelesen habe, ist das fünf besten, die ich gelesen habe, ist das einer von. Ist echt lesenswert. Und ich gehe einfach mal aus, der Heiko kennt ihn, das weiß ich. Deswegen habe ich ihn vorher gar nicht gefragt. Ich möchte nicht einfach Blätter auslegen, was mir nicht zusteht. Aber ich denke, mit seiner Genehmigung, in diesem Fall darf ich das. Benutzt sie einfach. Ihr tut euch was Gutes. Gott segne euch.